Ja, wie gesagt, schönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, ich muss noch ein bisschen aufräumen. Okay, ich mache einfach mal schnell die Ansage. Und zwar, wir haben ja so Kleingruppen in der Gemeinde bei uns und es gibt jetzt eine neue Kleingruppe und die hat heute Morgen was Besonderes vorbereitet. Und zwar ein Theaterstück. Und zwar haben sich vorbereitet, das ist der Kralle, der Rolf und der Alain. Na, herzlichen Applaus für die drei, die haben sich vorbereitet, super. Ja, ihr dürft nach vorne kommen. Die wissen nicht, dass sie sich vorbereitet haben. Okay, kommt nach vorne. Anna, du wirst auch gemeint. Er lacht am lautesten. Okay, also ihr dürft euch jetzt in euer Kostüm schwingen. Und zwar ist da euer Dressing Room und dürft euch verkleiden. Im Gemeindebüro. Ja. So, ich räume währenddessen noch ein bisschen weiter auf. Ja, jetzt geht's los. Könnt ihr mich hören? Also es war einmal vor nicht allzu langer Zeit, da wohnten die beiden Schwestern Maria und Martha zusammen in einer WG. Eines Tages, als die beiden Schwestern aus der Stadt vom Shoppen zurückkamen, die beiden Schwestern kommen vom Shoppen zurück. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Kralle sehr originell. Eines Tages, als die beiden Schwestern aus der Stadt vom Shoppen zurückkamen und gerade ihre neuen Errungenschaften präsentierten und sich gegenseitig die Haare machten. Oh, schick. Okay, da klingelte Marthas iPhone. Wer von euch ist nochmal Martha? Also es klingelt Marthas iPhone. Hallo? Wir haben nur einmal geprobt, deswegen. Der Pastor der örtlichen Pfingstgemeinde war am Apparat. Martha freut sich sehr über den Anruf. Du freust dich sehr über den Anruf. Okay. Der Pastor sagte, dass Jesus heute Nachmittag in die Stadt kommt und einige Tage untergebracht werden müsse. Über diese Nachricht freuten sich die beiden Schwestern sehr und sprangen in die Luft und willigten natürlich ein. Juhu! Okay. Während Maria noch weiter vor Freude durchs Wohnzimmer tanzt, geht Martha sofort in die Küche, um im Kühlschrank nachzuschauen, was noch da ist, um den Essensplan für die nächste Woche zu erstellen. Da es bereits nach 11 Uhr ist, beginnt Martha sofort Kaffee und Kuchen und das Abendessen vorzubereiten. Außerdem putzt sie die ganze WG und bezieht für Jesus ein Bett. Dabei kratzt sie sich immer wieder nervös am Kopf. Maria sitzt am Computer und schreibt eine Rundmail an die Gemeinde, damit so viele Leute wie möglich in die WG kommen können, um Jesus zu begegnen und gerettet zu werden. Dabei hört sie lautstark die neue Hillsong-CD, wippt mit dem Fuß und singt lauthals mit. Halleluja! Martha kratzt sich am Kopf und wischt den Boden. Maria geht nochmal ins Gebet und ruft danach die Leute aus der Gemeinde an, die besonders krank sind und Heilung benötigen. So. Als Maria fertig ist, zieht sie sich in ihr Zimmer zurück, um noch etwas stille Zeit zu machen. Martha dreht währenddessen in der Küche übelst durch, läuft von einer Ecke in die andere und im Kreis und rührt hektisch im Kochtopf herum. Sehr gut. Nebenbei wischt sie mit dem Fuß den Boden. Perfekt. Maria ist tiefenentspannt und über das viele Beten kurz eingenickt. Um 15 Uhr ist es soweit. Jesus klingelt an der Tür. Jesus klingelt an der Tür um 15 Uhr. Um 15.05 Uhr. Ja, herein, Jesus. Okay, Rolf klingelt an der Tür. Um 15 Uhr klingelt es an der Tür, es ist soweit. Während Maria Jesus herzlich umarmt und ihn begrüßt, reicht Martha einen Begrüßungscocktail und verschwindet sofort wieder in der Küche. Maria setzt sich mit Jesus ins Wohnzimmer und Martha klappert in der Küche laut mit Geschirr. Ja, richtig laut klappert sie mit Geschirr. Super. Um 15.30 Uhr klingelt es wieder. 20 Gemeindemitglieder stehen vor der Tür und wollen Gebet. Maria bittet sie herzlichst herein. Ja, die 20 Gemeindemitglieder seid ihr, aber ihr dürft gerne sitzen bleiben. Martha kriegt einen Schock und reißt die Augen weit auf. Augen und Arme, okay. verschwindet dann stinksauer und kopfschüttelnd in der Küche wieder. Nachdem Maria allen einen Platz angeboten hat, geht sie in die Küche, um Martha dazu zu holen. Diese hört Maria aber gar nicht zu und rührt wild in ihrer Suppe. Maria geht wieder ins Wohnzimmer und hört Jesus aufmerksam zu. Um 18 Uhr serviert Martha leicht sauer und stampfend das Abendessen. Ja, serviert das Abendessen. Wutentbrannt fragt Martha Jesus, ob er Maria nicht mal sagen könnte, dass sie ihr helfen soll. Die ganze Zeit war sie ja schließlich allein in der Küche zugange. Außerdem hat sie alleine das ganze Haus geputzt und alle restlichen Vorkehrungen getroffen. Ne? Ja. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil gewählt, welches nicht von ihr genommen wird. Jesus nimmt Martha fest in den Arm. Ja, das ist die Point. Wie nennt man? Das war's, ja. Ja, herzlichen Dank. Ihr habt das super gemacht. Die Kleingruppe darf bestehen bleiben, glaube ich. Ja, so. Ja, ich denke, wir alle kennen die Geschichte von Maria und Martha. Und ich glaube, Alain hatte sie auch vor 2-3 Wochen mal in seiner Predigt erwähnt. Und in der Vorbereitung, ich habe so über mehrere Wochen immer was aufgeschrieben, wenn Gott mir irgendwas so gesagt hat oder wo ich gedacht habe, okay, das ist mir wirklich, liegt mir auf dem Herzen, das würde ich euch gerne weitergeben. Und das war eine Geschichte davon. Und ich glaube, was diese Geschichte deutlich macht, ist, dass Jesus zwei Ziele gesetzt hat für unser Leben. Also es geht jetzt ganz kurz nur um das, was Jesus mit unserem Leben überhaupt vorhatte. Und zwar nenne ich das primäres Ziel und sekundäres Ziel. Und danke nochmal, Jungs. Richtig gut. Das primäre Ziel ist quasi einfach nur das, was Maria gelebt hat. Einfach Gemeinschaft mit Jesus haben, bei ihm sitzen und mit ihm eine Beziehung führen und einfach nur mit ihm chillen, mit ihm zuhören und Gemeinschaft mit ihm haben. Und das sekundäre Ziel ist das, was Martha gemacht hat. Wir müssen auch mal ackern, wir müssen eine Gemeinde aufbauen, wir müssen ein tolles Lobpreisteam haben oder sollten. Haben wir. Also versteht ihr, was ich meine, ne? Diese primären Ziele und sekundären Ziele. Gut. Ich möchte auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und zwar, als ich klein war, da können sich meine Eltern, glaube ich, noch ganz gut dran erinnern. Immer wenn wir einkaufen waren in Goslar, habe ich schon nach 2 Stunden so richtig doll Hunger gehabt. Und normalerweise, nachdem wir... ist das überhaupt an? Ich lasse es weg, ne, oder? Ist es besser ohne? Achso, weil ich höre das irgendwie nicht. Okay. Okay, check, yes. Also immer, wenn wir in Goslar einkaufen waren, habe ich schon nach spätestens 2 Stunden Hunger bekommen. Und normalerweise war das dann die Regel, dass wir, nachdem wir einkaufen waren in Goslar in der Innenstadt, zu McDonald's gegangen sind und da noch was gegessen haben. Das war so maximal einmal im Monat. Und ich habe mich immer richtig darauf McDonald's gefreut. Ich habe McDonald's geliebt. Wobei ich ehrlich gestehen muss, bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich nichts anderes gegessen außer Hamburger und Pommes. Aber das war alles. Erst mit meinem 16., 17. Lebensjahr habe ich mal Big Mac oder sowas probiert. Und ist auch mega lecker auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich nur Hamburger gegessen. Das war super lecker. Nach 2 Stunden Einkaufen war ich schon kaputt und dachte so, oh, heute schaffe ich auf jeden Fall locker 10 Hamburger. Wirklich. Ja, habe ich jedes Mal gedacht und jedes Mal behauptet. Und ja, meine Eltern haben natürlich gesagt, ja klar, Tobias, wir kaufen dir 10 Hamburger. Auf jeden Fall hatte ich dann letztendlich, glaube ich, 2, ne, auf dem Tisch immer. Happy Meal hatte ja 2. Nee, 1 Hamburger nur, ne? Ein Hamburger. Und dann haben sie, glaube ich, einmal noch einen 2. dazu gekauft. Aus weiser Voraussicht, weil ich dachte, ich schaffe locker 10, sollte dann erstmal anfangen mit den 2 und habe dann 1,5, glaube ich, geschafft oder sowas. Also ich hätte niemals im Leben 10 Hamburger geschafft, aber ich war fest davon überzeugt, ich schaffe 10 Hamburger. Naja, habe ich nicht geschafft. Genau, das lassen wir erstmal so stehen. dann habe ich noch in der Vorbereitung ein ganz anderes Bild gehabt. Und zwar, ihr habt ja wahrscheinlich alle schon mal beim Umzug geholfen, ne? Wenn Freunde umziehen oder so. Und ihr wisst ja auch, ein paar von euch haben Kinder. Die Kinder kommen ja immer mit zum Umzug. Man kann die ja nicht zu Hause lassen, wenn die noch so klein sind und dann einfach umziehen gehen und nach 5-6 Stunden wieder nach Hause kommen und die Kinder haben alles so gelassen, wie es sein soll und haben sich Essen gekocht. Ist ja Quatsch. Deswegen nimmt man die Kinder mit und am Anfang, die Kinder sind ja super motiviert und wollen immer helfen und wollen dann auch Sachen tragen. Und meistens ist es ja so mit Kindern, okay, die können ja nicht so viel tragen, also die können dann kein Sofa tragen oder keine Waschmaschine, das macht dann mein Papa und Gerhard zum Beispiel. Und die kleinen Kinder, ja, die dürfen dann kleine Sachen tragen, zum Beispiel ein paar Schuhe oder sowas. Und dann ist es so, die gehen dann zum LKW und sagen, ja, okay, wir wollen helfen und warten dann, stellen sich brav an, bis sie dann ihr Teil bekommen, dann kriegen sie ein paar Schuhe oder sowas, als Beispiel eine kleine Kiste, was auch immer, und tragen das rein, gehen dann rein, bringen die Schuhe dahin, wo sie sollen und gehen dann wieder raus und warten dann wieder. Das machen sie maximal 3-mal, dann liegen die Schuhe irgendwo im Garten und die Kinder spielen irgendwo zusammen, weil sie dann einfach vergessen haben, was sie ja tun wollen. Am Anfang sind sie so mega motiviert und warten fleißig und sagen, ja, wir wollen mithelfen, wir wollen das durchziehen und wir wollen den ganzen Umzug reißen und freuen sich vielleicht schon eine Woche vorher drauf, ja, am Wochenende geht's zu Mügges und dann ziehen wir gemeinsam um oder so. Und dann nach 3 Paar Schuhen oder sowas, dann haben sie schon keinen Bock mehr und können nicht mehr und fangen dann irgendwie an rumzuspielen, im Sand zu spielen oder mit Kreide zu malen oder wie auch immer. Ihr kennt ja alle Kinder, ne? Naja, auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, mit diesen Hamburgern, mit dieser Motivation der Hamburger und mit dieser Motivation der Kinder beim Umzug, das sind wir als Gemeinde. Wir sind mega motiviert und wir wollen heute richtig was reißen und wir denken uns, okay, dieses Jahr 2013, da machen wir diese Kleingruppe und diese Kleingruppe und wir gründen da eine neue Gemeinde und wir machen ein ganz neues Lobpreisteam und wir fangen an, uns jeden Abend zum Beten zu treffen und was machen wir noch? Wir machen noch eine Bibellesegruppe. Wir fasten 364 Tage. Also wir sind mega motiviert. Wir sind richtig motiviert. Und wir meinen das auch von Herzen, genauso wie diese Kinder. Die Kinder gehen zu diesem Umzug und sagen, ja, heute, wir schaffen das wirklich und wir geben alles, was wir können. Und nach 3 Paar Schuhen sind die Kinder aber mit ihren Gedanken ganz woanders. Und dann kommen die Eltern und die treten die Kinder richtig doll und sagen, ey, ihr habt gesagt, ihr zieht um, wir haben euch verlassen, wir haben jetzt nur 5 Kinder eingeladen und ihr müsst den ganzen Umzug machen, was sollen wir denn jetzt machen? Wenn ihr jetzt da rumspielt, dann machen das Gerhard und Papa alleine. Das geht doch nicht. Die sind richtig sauer, die Eltern dann, ne? Die sind ja total enttäuscht von ihren Kindern. Auch genauso meine Eltern, die kaufen mir 10 Hamburger und dann sagen sie, oh, Tobias, du Dulli, du hast es nicht aufgegessen, jetzt was machen wir mit diesen 8,5 Hamburgern? Die können wir jetzt wegschmeißen. Ja, ebenso sind Eltern nicht, ne? Eltern sagen nicht, oh, ihr doofen Kinder, ihr habt das jetzt nicht geschafft, den Umzug, sondern die sagen, okay, nächstes Mal vielleicht, wenn sie ein Jahr älter sind, dann können sie vielleicht noch ein paar Schuhe schaffen, aber so sind Kinder nun mal. Kinder sind nicht so, die haben nicht diesen Ansporn, auf lange Zeit irgendwas richtig hart durchzuziehen. Der Anspruch in der Schule ist ja auch gar nicht so hoch, sondern der wird da Stück für Stück gesteigert. Und bei Kindern ist es halt so, die können das nicht so durchziehen. Genauso wie ich keine 10 Hamburger schaffen kann. Wahrscheinlich schaffe ich es jetzt noch nicht mal. Weiß ich nicht. Wir können es dann nachher ausprobieren. Genau, und das, was ich meine. Und genauso ist Gott zu uns, weißt du? Am Anfang des Jahres oder sowas, wir sind total motiviert. Wir sagen, okay, wir ziehen das richtig durch. Und nach 2 Wochen, okay, naja, ich mache nur noch 3-mal die Woche stille Zeit, weil ich muss ja morgens immer so früh aufstehen. Und außerdem im Lobpreisteam, muss ich Samstag noch... nach Goslar einkaufen, ich kann nicht zur Probe kommen. Also wir machen Kompromisse und irgendwie das sackt so ab. Ich meine, wir können das einfach nicht durchhalten. Wir können nicht 364 Tage im Jahr fasten. Wir können nicht 7 Tage die Woche uns hier treffen zum Beten. Das geht einfach nicht. Wir können kein perfektes Leben führen. Und genauso wie meine Eltern nicht kommen und sagen, ja, Tobias, du hast gesagt, du isst das auf oder du hast gesagt, du machst den Umzug und schlagen mich. Ja, jetzt vielleicht schon eher. Jetzt werden sie sauer auf mich, weil jetzt könnte ich schon was schaffen. Aber früher als kleines Kind, darum geht's ja, genauso wie sie nicht kommen und mich verprügeln und sagen, ja, wir haben uns auf dich verlassen, genauso ist Gott auch nicht. Gott wird nicht zu uns kommen, oh, jetzt wieder laut. Gott wird nicht kommen zu unserer Gemeinde und wird sagen, ach Rolf, Mensch, du schaffst es doch eh nicht. Du hast es doch schon 2012 versucht, jeden Morgen hier in der Gemeinde zu sein, um zu beten. 2013 schaffst du es doch auch nicht. Das wird Gott nicht sagen. Und Gott wird auch nicht sagen, ja, ich habe mich auf dich verlassen, dass du jetzt hier betest und dass jetzt die Welt errettet wird durch dich, Rolf. Das wird Gott niemals sagen. Und Gott wird auch niemals enttäuscht von uns sein. Und genauso unsere Eltern, die sind auch nicht enttäuscht von uns. Ich meine, das ist doch utopisch zu denken, dass 3 kleine Kinder ein Sofa tragen oder ein Bett oder eine Waschmaschine oder sowas. Das ist utopisch zu denken. Und genauso ist Gott auch. Gott wird niemals sagen, das kannst du nicht oder das schaffst du nicht oder ich bin enttäuscht von dir. Und deswegen möchte ich dir heute oder uns heute Morgen einfach sagen, Gott steht da, egal an welchem Punkt wir jetzt gerade sind, Gott steht da mit seinen offenen Armen und er wartet auf dich. Und er ist nicht enttäuscht von dir, er ist nicht sauer auf dich, egal wie oft du schon gesagt hast, okay, ich mache das und das und hast es nicht geschafft, das ist Gott total egal. Sondern Gott liebt dich so, wie ein Vater oder eine Mutter sein Kind liebt und ist nicht enttäuscht, wenn wir irgendwas nicht schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Er ist auch nicht enttäuscht, wenn wir uns nichts vornehmen und sagen, okay, ich guck mal, was die nächste Woche bringt. Da wird Gott niemals sagen, oh Mann, dieser Tobias, ne? Der lebt den Tag hinein und der hat sich schon seit 3 Tagen nicht mehr bei mir gemeldet und ja, sieht man ja auch, der hat schon wieder 100 Euro in der Spielbank verspielt, was auch immer. Das wird Gott niemals sagen, sondern Gott wird sich immer über uns freuen und wenn wir nur ein bisschen Funken an Liebe zu Gott in unserem Herzen haben, das reicht ihm schon. Natürlich möchte er mehr und es ist gut, wenn wir als Gemeinde ein Lobpreisteam haben, es ist gut, wenn wir als Gemeinde ein Seelsorgeteam haben, es ist gut, wenn wir einen Begrüßungsdienst haben und wenn wir uns zum Beten treffen, das freut Gott total. Aber andersrum ist es nicht so, dass Gott dann mega enttäuscht von uns ist. Natürlich ist er vielleicht ein bisschen traurig. Natürlich, meine Eltern sind auch traurig, wenn ich die 8 Hamburger da liegen lasse. Aber sie sind nicht enttäuscht von mir. Und das ist es, worum es heute Morgen geht. Und das ist das, was ich uns ein bisschen vermitteln möchte. Dass Gott eben keinen Druck auf uns aufbauen möchte. Und ich möchte einfach, dass wir heute Morgen zusammen die Entscheidung treffen oder das realisieren, dass zwischen Gott und uns nichts steht. Und das auch niemals verstehen kann. Und selbst wenn wir Mist bauen und irgendwas nicht schaffen oder irgendwas falsch machen, dann ist das weggewaschen, weil Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Und nur der Teufel kann dir einreden, dass da was zwischen dir ist, weil du hast ja die letzten 2 Tage keine stille Zeit gemacht. Deswegen kannst du jetzt nicht sofort zu Gott kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist im Prinzip eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Was ich heute Morgen machen möchte, ist, es geht noch so ein bisschen um Wünsche. Gott ist ja unser Vater und also dieses Beispiel mit den Hamburgern ist, glaube ich, ganz gut. Also ich gehe zu meinem Papa hin, möchte 10 Hamburger haben und er sagt aber in weiser Voraussicht, okay, ich gebe dir mal einen im Happy Meal und kaufe dir noch einen dazu, falls du dann doch noch ein bisschen mehr Hunger hast. Und genauso ist Gott. Manchmal wünschen wir uns Sachen, die wir einfach gar nicht verkraften können. Zum Beispiel wünsche ich mir... Jürgen? Achso. Was hast du gesagt? Okay, zum Beispiel wünsche ich mir ein mega schnelles Auto, aber vielleicht kann ich gar nicht so gut Auto fahren, deswegen sagt Gott lieber, okay, du kriegst kein mega schnelles Auto. Okay, jetzt ein konkretes Beispiel, das mit dem schnellen Auto wünsche ich mir natürlich auch, habe ich noch nicht. Okay, also ich baue ja momentan eine Firma auf in Goslar und ich habe ja eine Rundmail geschrieben, dass wir eine neue Werkstatt suchen und die Firma besteht jetzt schon seit Ende August und wir haben immer noch nicht angefangen, so richtig durchzustarten, so 5 Tage die Woche oder sowas. Wir können immer noch nicht richtig arbeiten, weil wir noch keine richtige Werkstatt gefunden haben. Wir sind zwar in der Werkstatt mit drin, aber das ist so, dass wir da maximal 2 Tage die Woche sein können, weil da ja noch eine andere Werkstatt drin ist. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben keine Werkstatt, die Firma besteht seit August und wir sind immer noch nicht richtig am voll durchstarten. Und seit August bete ich für eine neue Werkstatt. Ich sage, Gott, bitte, du kennst die Goslar Bassgeige, du weißt genau, wo da noch was frei ist. Schenk doch bitte ein Wunder und dass wir eine neue Werkstatt bekommen. Und ich bin wirklich immer noch der festen Überzeugung, dass Gott das tun wird, dass er ein Wunder tun wird und dass wir genau die richtige Werkstatt zur richtigen Zeit bekommen. Und ich habe aber vor 2 Monaten, also warte mal, August, September, jetzt haben wir Oktober, also auf jeden Fall so nach 2, 3 Wochen, nachdem wir auf der Suche waren, dachte ich so, Gott, Mensch, so nach 3 Wochen, jetzt könnte mal langsam was kommen. Das kann doch nicht sein, wir wollen hier voll durchstarten und es passiert aber nichts. Und das dachte ich so 2, 3 Tage und dachte so, Gott, das kann nicht sein, da passiert nichts. Und immer im Internet geguckt, in Goslar rumgefahren und nachgeschaut und so weiter. Wenn du was findest, dann kostet das alles 5.000 Euro direkt, sind 1 Million Quadratmeter, was wir alles nicht brauchen. Auf jeden Fall sagt Gott mir dann, ja, Tobias, vielleicht ist es ja noch gar nicht an der Zeit, dass du eine neue Werkstatt hast. Weil wir machen so Fahrzeugaufbereitung und Pflege. Im Winter ist eigentlich relativ wenig zu tun in der Branche. Und Gott sagt mir, wie doof wäre das denn, ihr habt jetzt eine Werkstatt, ihr bezahlt, sage ich mal, 500 Euro Miete im Monat, das ist schon relativ günstig. Die bezahlt ihr jetzt aber von August bis April und habt vielleicht in der ganzen Zeit noch nicht mal 50% der Aufträge. Das heißt, ich bezahle jeden Monat schön 500 Euro Miete und kriege aber nichts rein. Wenn ich Glück habe, komme ich auf null oder wie auch immer, auf jeden Fall rackere ich mich übelst ab und habe aber keinen richtigen Gewinn oder irgendwas, also das läuft einfach nicht. Und das ist ja auch klar, warum sollte Gott mir jetzt eine Werkstatt schenken, wo ich schön bezahle, und Geld zum Fenster rausschmeiße, obwohl ich ja gar nicht richtig arbeiten kann. Versteht ihr, was ich meine? Und oft ist es, glaube ich, so, dass wir denken, oh Gott, jetzt ist aber langsam mal echt an der Zeit, du solltest mal ein Wunder tun. Aber Gott sagt, ey, hab Geduld, das ist noch nicht dran. Und ich glaube, für uns ist das mega schwierig, es war für mich auch mega schwierig, das zu verstehen, das zu realisieren, okay, es ist ja noch gar nicht an der Zeit. Und für uns Menschen, wir sind ungeduldig, wir wollen alles sofort. Und ich möchte auch, am liebsten würde ich jetzt schon noch eine zweite Werkstatt in Braunschweig aufmachen, was auch immer. Auf jeden Fall, ich würde gerne voran, voran, voran. Aber Gott sagt, okay, es ist noch einfach noch nicht an der Zeit. Und nur er kennt den richtigen Zeitpunkt. Er kennt den richtigen Zeitpunkt für Heilung. Er kennt den richtigen Zeitpunkt, dass er uns Geld aufs Konto überweist. Er kennt den richtigen Zeitpunkt, dass wir einen Job finden. Er kennt den richtigen Zeitpunkt, dass wir eine neue Wohnung finden. Und er kennt nicht nur den Zeitpunkt, sondern und er schenkt uns nicht irgendeine billige Werkstatt, irgendwas, wo wir noch 3 Monate daran arbeiten müssen, sondern er schenkt uns das genau, was wir mit unserem Arbeitsaufwand schaffen können und was dann im April hoffentlich oder Mai, je nachdem, was Gott vorhat, dass es dann läuft. Also er schenkt uns nicht irgendeinen Quatsch und irgendeinen Müll, sondern er ist unser Vater und er schenkt uns nur das Beste. Und deswegen lasst uns einfach geduldig sein. Ich bin mir sicher, dass wir alle Wünsche haben. Ich glaube, keiner, der heute Morgen hier sitzt, der sagt, oh, ich bin wunschlos glücklich, es ist alles picobello. Und ich glaube, so sind wir Menschen. Aber wir streben immer nach neuen Sachen, nach was Schönem, was auch immer. Wir haben immer Wünsche auf dem Herzen. Und was ich heute Morgen mit euch machen möchte, ist, dass sich jeder mindestens einen Wunsch raussucht, der ihm besonders am Herzen liegt. Und dass wir für den Wunsch heute Morgen beten. Ich werde natürlich weiter für meine Werkstatt und vielleicht auch für ein Auto beten. Also richtig schnelles, meine ich. Und ich weiß nicht, was auf eurem Herzen ist, was ihr gerne haben möchtet. Und lasst es auch ruhig was ganz Banales sein. Zum Beispiel, Sven weiß ich, der wünscht sich ein iPhone zum Beispiel, oder? Immer noch oder nicht mehr? HTC One? Hast schon eins? Ein gutes Handy hast du schon? Du hast schon eins? Ja, Halleluja. Ich meine, Sven sagt schon seit einem halben Jahr, oh, Tobias, wieso hast du ein iPhone? Ich habe kein iPhone. Ich sage, ja, Sven, du musst dafür beten. Anscheinend hast du dafür gebetet, jetzt hast du ein Handy, womit du glücklich bist, ne? Ja, siehst du, Halleluja, das ist wirklich Gott. Anderes Beispiel. Roy wünscht dir noch eine Gitarre? Noch eine? Ja? Okay, ja, Halleluja. Dann Roy als Beispiel, okay, dann lass uns auch für banale Sachen beten. Also zum Beispiel, das ist mein MacBook. Ich habe das 2008 bekommen und ich hatte mir 4 Monate davor ein neues Laptop gekauft, aber ein Windows-Laptop. Nee, dann war ich auf Bibelschule, da hatten alle die tollen Macs. Dann komme ich von der Bibelschule nach Hause und denke mir so, oh, ich möchte auch gerne einen Mac haben, habe dafür gebetet, aber ich dachte, ist ja verrückt, ich kaufe mir 3 Monate vorher einen Laptop und dann bete ich Gott 3 Monate später, ja, ich möchte doch lieber ein anderes haben. Irgendwie hat es auf jeden Fall funktioniert, das alte bin ich losgeworden und ich habe das bekommen innerhalb von 2 Wochen. Oder sowas. Ich habe dafür gebetet und auf einmal kommt Papa an und meint so, ja, pass auf, bestell das mal, Tabea nimmt dein altes, ich gebe dir dafür so und so viel und dann musst du nur noch so und so viel für das MacBook bezahlen. Und das hatte ich locker auf Tasche und so ist Gott halt. Weißt du, wir können ihn um jeden, naja, Scheiß möchte ich jetzt nicht sagen, aber um alles können wir ihn bitten einfach. Um alles, was wir uns wünschen, was wir uns erträumen und so weiter. Und er ist uns nicht böse, wenn wir auch vielleicht zu oft um neue Wohnung bitten oder sowas. Und deswegen würde ich euch bitten, einfach sucht euch 1-2 Wünsche aus, die konkret sind und dann lasst uns dafür beten heute Morgen und lasst uns Gott sagen, ja, das wünsche ich mir Gott von dir, weil du bist mein Papa, du bist mein Versorger, ich bin dein Kind und ich darf zu dir kommen und ich darf dich um alles bitten, was ich möchte. Das hat er gesagt, das ist wirklich so. Und wenn ihr denkt, das ist zu banal, ich möchte Gott jetzt nicht um ein neues Paar Sportschuhe bitten oder um eine Sporthose oder keine Ahnung oder zum Beispiel Arnold vielleicht einen Kühlschrank oder so, weiß ich ja nicht, lass uns einfach trotzdem dafür bitten und lass uns nicht aufhören, dafür zu beten. Lass uns doch einfach weiter beten und es ist doch egal, selbst wenn wir im Jahr noch beten. Ich meine, was macht das für einen Unterschied? Wir müssen doch jetzt nicht deswegen irgendwie denken, okay, Gott kümmert sich nicht um mich oder sowas. Ja, ich würde sagen, wir steigen in den Lobpreis ein. Wir sind jetzt noch da. Ja, zum Beten bräuchte ich Rolf, kommt bestimmt nach vorne, ne? Also wenn ihr euch nicht traut, alleine zu beten oder ihr habt das ganz Besonderes, wo ihr sagt, okay, da möchte ich nochmal Gebetsunterstützung haben, dann kommt gerne nach vorne. Rolf wird hier stehen, ich werde hier stehen und wir können gemeinsam, ja, meine Mutter steht auch hier, wir können gemeinsam nochmal dafür beten, dafür vor Gott einstehen und ihn einfach bitten.